überall, wo du im Internet guckst, oder bei Instagram auf dem Handy durchscrollst, ist überall immer Self-Care. Ich sehe jetzt immer alle Influencer, die mal so über Self-Care sprechen und sagen, ja, man muss jetzt auch mal an sich selber denken und du bist schön und egal wie du bist, das ist alles gut so, was du machst und denk auch mal an dich. Und ich denke mir einfach nur so früher, und mit früher meine ich vor 2-3 Jahren, da hat man einfach gesagt, man muss dir mal was gönnen. Gönn dir, Bruder. Und ich weiß nicht, wo das jetzt herkommt. Also Self-Care, was eigentlich nur heißt, du musst dir auf jeden Fall mal ein bisschen was gönnen, klingt irgendwie einfach besser. Ich glaube, es ist einfach so eine Influencer-Sprache.
Ja, das ist so eine Influencer-Sprache, damit du halt nicht so arrogant, ich gönne mir jetzt mal was und kaufe mir was, Geist, und dann treat yourself, ne?
Ja, genau.
Wie schon bei Parks and Recreation gesagt wurde.
Ja, genau.
Du kümmerst dich einfach um dich selber und du hast es verdient und du darfst jetzt mal irgendwas dir Tolles kaufen oder dir eine schöne Maske ins Gesicht packen oder ein leckeres Eis essen und sich etwas gönnen, das ist dann schon wieder was anderes. Das Gönnen ist dann, ich schmeiß mein Geld raus und hau mir da irgendwas Krasses, weiß nicht, ich gönne mir jetzt einen geilen Ferrari oder so.
Ja.
Und damit auch herzlich willkommen an die Zuschauer. Wir machen hier gleich den Einstieg.
Ich würde sagen.
Und ihr seid hier bei unserem Podcast. Ihr gönnt euch jetzt die richtige Gönnung oder ihr treated yourself mit dem Wenig Wissen, viel Meinung Podcast. Hier sind wir. Gerne
meine Meinung kurz äußern.
Aber ich hab recht.
Wenig Wissen, viel Meinung. Der Podcast.
Robert, habe ich dich jetzt überfallen damit oder nee, ist das okay so?
Genau, darauf wollte ich hinaus. Ich würde sagen, also Podcast hören ist ja auch Self-Care letztendlich.
Ja.
Also Self-Care, die wir hier providen, wie man so schön sagt. Also wenn ihr gerade in der Badewanne liegt und euch eine Duftkerze anmacht und so ein paar Rosenblütenblätter ins Wasser fallen lasst, dann könnt ihr jetzt über eure Handyboxen jetzt schön ganz entspannt, wenig Wissen, viel Meinung auf die Ohren und ein bisschen Self-Care betreiben, würde ich sagen.
Hat dir das schon jemals ein Hörer gesagt? So, oh ja, Robert, wenn ich euch höre, ich mache mir ein schönes Bad ein, dann ein paar Rosen ins Wasser, Kerzen an und dann höre ich euch zu.
So stelle ich es mir vor. Dann wirft man sich noch so eine Badesalzbombe da ins Wasser, diese fetten Kugeln, die dann so aufsprudeln. Also so ein klassisches Geschenk, was man immer so verschenkt, was sich niemand selbst wirklich kauft, sondern was man immer nur so geschenkt bekommt und dann irgendwann im Schrank findet und denkt, ach, hier guck mal, die Renate, die hat mir noch mal damals diese Badebombe, naja, heute probiere ich es mal aus. Weißt du, so diese Dinge, die man sich nie kauft, aber die man oft geschenkt kriegt.
Ja, ich muss auch zugeben, ich habe eine Badewanne bei mir in der Wohnung jetzt, wie lange wohne ich jetzt schon da? Fast ein halbes Jahr. Und ich habe noch kein einziges Mal gebadet. Ich weiß auch nicht, das ist...
Ja, ich glaube,
hier mal Self-Care zu machen und mal baden zu gehen.
Ja, ich glaube,
vielleicht finde ich auch nicht den richtigen Podcast dazu. Vielleicht sollte ich mal aus der Badewanne aufnehmen, Robert. Was hältst du davon?
Ja, ich sag mal so, die älteren Fans erinnern sich an die Badewannenfolge.
Ich glaube, wir hätten dann bessere Akustik als in der
Episode. Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, du kannst die Leute tatsächlich in so zwei Typen einteilen. Das sind also die Badewannen-Leute, die auf jeden Fall das brauchen, und andere, die sagen, ist mir komplett egal. Also ich bin ja auch umgezogen, in der Wohnung zuvor hatten wir auch eine Badewanne, und ich weiß nicht, in den 3 oder 4 Jahren, die wir da gewohnt haben, habe ich vielleicht 5-mal gebadet oder 4-mal. Also ist in meiner neuen Wohnung jetzt, in der ich mich jetzt hier befinde übrigens, also diese Aufnahme findet quasi in der neuen Wohnung Halbbaustelle noch statt. Also ich spreche hier zwischen Dübeln und einer Hilti, die hier neben mir mein Mikrofon liegt, haben wir keine Badewanne und ich vermisse es auch überhaupt nicht.
Nee, ist für mich auch kein Must-Have, aber ich habe einen Kumpel, der da echt drauf besteht und der auch mal gesagt hat, dass er so, also wöchentlich in die Badewanne geht und dann auch so 1-2 Stunden da drin ist. Und der hat sich sogar, oder er hat zu Weihnachten so eine Matte, die du ins Wasser legst, und dann kommen da so Blubberblasen raus, weißt du, wie in so einem Jacuzzi oder so.
Ja.
Und das ist schon wieder ein richtig geiles Upgrade, wenn du darauf stehst, finde ich gut.
Ja, das ist auf jeden Fall dann schon wieder Self-Care Plus, würde ich sagen.
Also. Ja.
Nee, also bitte, ne? Wie gesagt, ich denke, es gibt halt Leute, die fahren da übertrieben drauf ab, aber mir ist das eigentlich relativ, mir ist es Rille. Ich versack dann lieber so 3-4 Stunden vorm Computer. Ganz entspannt.
Nee, ist halt jetzt die Frage, Robert, was ist denn für dich so ein Self-Care-Moment oder ich gönn mir mal was nach einem harten Arbeitstag? Weißt du, so die Leute, die jetzt angeben wollen, sagen, ja, also Self-Care, es ist für mich, wenn ich die Zeit habe, mal rauszugehen und 20 Kilometer zu joggen. Das ist aber alles gelogen. Ich glaube, da kann...
Ja, also ich weiß nicht, also ich glaube, das ist ja unterschiedlich. Also ich denke mal, dieses, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt laufen, um irgendwie so meinen Kopf frei zu kriegen oder was so ein bisschen so Meditation für mich ist oder irgendwie so runterkommen und so, das ist ja so die eine Sache, aber Self-Care ist ja dann eigentlich eher, wenn man sagt, okay, ich sag alle Termine ab, ich bestelle mir ungesundes Essen, was mir aber gut schmeckt oder was ich jetzt einfach so für meine Seele brauche und dann mache ich mir irgendwie einen Film an, auf den ich Bock habe, alle so Handy ist auf lautlos, keiner kann mich erreichen, ich mache einfach nur noch, was ich will, ich habe eigentlich noch 3 Sachen, die ich heute erledigen muss und die lasse ich einfach alle sein, so ich würde sagen, das ist so dieser Self-Care-Vibe und also für mich ist es eigentlich dann eigentlich immer extrem ungesundes Essen. Obwohl man zum Beispiel, also kein Sport machen und dann abends sagen, okay, und jetzt gönne ich mir noch 3 halbe, eine Tafel Schokolade und komplett ekelhaftes Fettessen vom Italiener. Und dann,
ja, da muss ich dir aber auch komplett zustimmen.
Ja.
Also das ist für mich auch so der Self-Care-Moment. Am besten so halt die Serie, auf die du schon länger gewartet hast, dann machst du schön dunkel, holst dir noch was Süßes zum Knabbern und dann guckst du das einfach mal und machst nichts mehr.
Ja,
du
genau.
Hast doch nichts mehr vornehmen. Also es ist auch so, da darf dann nichts auch noch hinter dir so stehen und darauf warten, dass es erledigt wird. Sondern dann ist der Self-Care-Tag auch nur noch Self-Care und du gehst irgendwann schlafen.
Ja, genau. Es ist dann wirklich so, einfach sich selber so richtig, richtig gönnen in dem Sinne. Und dann einfach das machen. Also was zum Beispiel bei mir, wenn ich Self-Care mache oder wenn ich einfach mir hart gönne, dann gehört da immer diese Schokolade dazu. Die heißt, glaube ich, Tony's Chocolonely. Kennst du die?
Oh, die aus Amsterdam, die Schokoladenfirma.
Boah, keine Ahnung. Ich weiß nur, das sind so bunte Packungen.
Ja, doch, ich habe da mal was nachgelesen bei der Firma. Also ich habe um ehrlich zu sein, habe ich noch nie die Schokolade gegessen, aber ich habe mich darüber schon mal informiert.
Ah, okay.
Da schwören ja viele drauf.
Ja, also die ist ja irgendwie so, glaube ich, irgendwie halbwegs fair produziert oder sowas. Oder also die kostet irgendwie auch eine Mark mehr. Aber ich muss sagen, die schmeckt einfach unnormal geil. Also da gibt es halt so ein bisschen spezielle Sorten. Und also was ich allen empfehlen kann, ist diese lila Packung davon. Die ist irgendwie so mit Brezeln und Vollmilchschokolade. Und
oh, das wäre was für mich. Ich liebe es, Brezeln und Schokolade zu mischen.
Das ist unnormal pervers und ich glaube, so eine Tafel hat ungefähr, weiß ich nicht, 35.000 Kalorien, aber die fährt hervorragend ein. Und wenn du dich dazu...
Die geht auch mal in so einer halben Stunde weg, ja?
Ganz entspanntes Ding. Wenn du die aufreißt, das ist ja auch so dieser Klassiker, wenn man sagt, ne, du machst die Packung auf und dann machst du sie halt erst wieder zu, wenn alle ist.
Also es ist auch einfach, ich weiß nicht, was da bei mir verkehrt ist, aber so eine Sachen, die halten auch nie lange. Ich kann auch nicht sagen, ich esse jetzt ein Stück Schokolade und pack das dann wieder zurück.
Ja, also, nicht. Weiß nicht, also dann würde ich eher sagen, okay, dann esse ich einfach keine jetzt so. Wenn ich jetzt sage, ich will mich irgendwie gesund ernähren oder so ein bisschen darauf achten, dass ich nicht so viel, weiß ich nicht, Zucker in mich reinschiebe, dann würde ich sagen, okay, dann lasse ich's und esse was Vernünftiges. Aber dann zu sagen an dem Abend, ja, ich esse jetzt hier so ein Stück Schokolade, so ein bisschen mit Auge. Ja gut, dann hast du das Selfcare nicht gelebt, sage ich mal. Also das ist dann wirklich immer komplett übertrieben, muss ich sagen. Also das bedeutet zum Beispiel auch, wenn du bei deinem Lieblingsitaliener die große Portion Tortellini mit Gorgonzola-Soße bestellst, die schon richtig reinkracht, wo es einem auch hinterher ordentlich schlecht geht, wo man mindestens 2 Jägermeister draufkippen muss, um das ganze Fett im Magen irgendwie einigermaßen verdaubar zu machen. Aber wenn du bei der Bestellung noch sagst, ach, noch so ein Pizzabrot mit Sardellen, um am Ende die ganze Soße noch so rauszukratzen, das nehme ich
noch. Du weißt schon vorher, dass du danach komplett Food-Koma hast, aber du machst es trotzdem.
und alles dann rein, dann noch die Cola mit in den Warenkorb und Abfahrt und der Lieferando-Bursche kommt rein und dann immer so diese Bestellung, wo er so in die Tür reinguckt und denkt, oh, wie viele Leute sind denn da? Aber es ist halt nur für dich selbst.
Oh, haben sie eine Party?
Ja, genau.
Nein.
Und dann immer so rufen die, hey Leute, die Pizza ist da.
Die drei Pizzen sind da, die ich bestellt habe.
Hey Leute, euch. Der Pizzabote ist da.
Du machst immer schon so bei YouTube dann so ein Video an, wo so ein bisschen Grundrauschen.
Ja, genau.
So Party im Hintergrund läuft.
Party-Sounds oder sowas oder so Gläser klirren und Leute so, ja, und so ein bisschen Musik läuft so, genau. Ja.
Also, ja, also das geht auf jeden Fall. Treat yourself heißt ja auch nicht, dass es einem danach besser gehen muss. Man kann auch mal so richtig nur die Zeit, diese kurze Zeit genießen und danach kann es einem halt auch dann mit Bauchschmerzen schlecht gehen.
Ja, vor allen Dingen, also mir ist es dann hauptsächlich, ist ja auch so, also körperlich ist ja dann quasi egal. Es geht ja um meine Seele. Also ich brauche das ja dann. Keine Ahnung, wenn du übertrieben den beschissenen Tag auf der Arbeit hattest oder irgendwie richtig viel Stress hattest die Woche oder wenn du dies und jenes irgendwie alles nervt oder so und du sagst, okay, heute gar nichts, heute nur ab auf die Couch und dann, also dann ist das ja nur wichtig für deinen Kopf, für dich selbst und dann fühlt es sich einfach gut an, wenn du dir halt so komplett unnötig übertrieben viel reinschiebst in die Figur. Auch in dem Wissen natürlich, dass es einem morgen vermutlich schlecht geht und man es wahrscheinlich bereut, aber es hilft einem ja trotzdem, sage ich mal.
Ja, das ist halt dann Lebenszeit, die du dann genießt. So ist das halt. Das eine Glück, was du an dem Abend davor hattest, das wird dir halt am nächsten Tag wieder genommen, dadurch, dass du so viel Spaß hattest.
Ja, auf jeden Fall. Ey, dazu hatte ich mal irgendwo, ich glaube, bei 9gag oder irgendwo war das mal so ein Meme im Internet und das fand ich richtig zutreffend. Das war irgendwie so ein Spruch, der war so, wenn du abends beim Feiern Alkohol trinkst, dann,
genau,
ja. dann leihst du dir die Freude oder das Glück des nächsten Tages oder so. Irgendwie so war das, oder?
Weißt du, genau, und da geht's dann einfach beschissen und darauf wollte ich auch hinaus. Und dann geht's ja am nächsten Tag halt beschissen, aber du hast es halt schon vorher verbraucht und somit ist es
wieder fair. Ja, genau. Ja. Also du hast quasi, um dein Glück an dem Tag zu verdoppeln, nimmst du das schon mal vom nächsten Tag und dann fehlt's dir halt dann da. Oder das, sag ich mal, das Wohlbefinden oder wie auch immer. Und dann beim Saufen ist es dann halt der Kater am nächsten Tag.
Ja.
Das fand ich irgendwie richtig, richtig treffend formuliert dafür, dass es einfach nur so im Internet rumgegeistert ist.
Aber Robert, da wir gerade von Essen sprechen, ich habe letztens einen Artikel gelesen über das erste vegane oder rein vegane Restaurant, das einen Michelin-Stern bekommen hat. Und da wollte ich mal fragen, hast du schon mal so richtig hohe Sterneküche genossen?
Das ist eine gute Frage, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also nicht bewusst. Also ich glaube, ich war schon in Restaurants, wo es sehr gutes Essen gab, aber so Sterneküche, ne.
Also, ne, weil ich hatte mir dann so Gedanken gemacht. Erstmal habe ich mich gefragt, warum heißt es überhaupt Michelin-Stern? Das ist ja irgendwie der Ursprung, dass Michelin, also der Reifenhersteller, hat irgendwann mal angefangen, so eine Broschüre
rauszugeben. Du meinst dieses weiße Männchen, das so aufgeblasen ist. Das ist ja auch der Herr Michelin, ne?
Der sitzt doch da auf dem Chefstuhl, oder nicht?
Ich glaube schon.
Ja. Auf jeden Fall hat der vor über 100 Jahren angefangen, so eine Broschüre rauszugeben mit den geilsten Restaurants und hat denen dann einen Stern gegeben.
Und danach haben die Leute dann
sowas etabliert dann.
Die Leute haben dann einfach gesagt, okay, also der Typ stellt Reifen her, der wird wohl wissen, wie Essen gut schmecken sollte.
Naja, es ist ja auch so, also, naja, irgendwo muss er dann ja auch recht gehabt haben, weil, ne, die geile Broschüre, die er rausbringt, die wollten dann alle mal haben. Und die Frage ist ja auch, dann hat sich ja auch nie irgendwas so als Gegenbeispiel dazu etabliert. Sondern ich kenne nur diese Michelin-Sterne, die irgendwie Restaurants haben. Außer natürlich, wenn man sagt, wie heißt das hier, TripAdvisor, die Sterne, die man noch sehen kann bei Restaurants,
genau.
Das kannst du ja nicht vergleichen.
Ja, wobei kann man das vergleichen oder kann man es vielleicht doch vergleichen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich hier irgendwie im Ausland war oder so Städtetrips oder so, also ich habe mich schon ziemlich nach TripAdvisor gerichtet.
Wir hatten hier auch schon mal. Das tue ich auch, aber das ist nochmal was ganz anderes, weil TripAdvisor kannst du auch faken. Also es gibt eine Story von einem in England, der hat sich sozusagen sein eigenes Restaurant in seinem Garten aufgemacht und hat dann bei TripAdvisor ein paar Rezensionen halt gefaked und das so super gut bewertet. Dann war er richtig hoch und hat dann dort den Leuten Mikrowellenessen verkauft.
Ja, gut.
Und es ist halt keinem aufgefallen. Er hat das bestimmt so 1-2 Monate durchgezogen und hat dann Gäste da gehabt, die einfach Essen aus der Mikrowelle gegessen haben. Und ich fand's gut, weil es halt gute Bewertung hatte.
Ja, okay, das mag ja sein. Aber bei den meisten Sachen, oder zumindest wenn du so im Internet nachvollziehen kannst, dass das Restaurant schon länger existiert, und die haben ein paar tausend Bewertungen oder so, in der Regel ist es ja schon relativ aussagekräftig, muss man sagen. Also, wir haben ja hier schon
mal wenn ich im Urlaub bin, gehe ich auch danach, dass ich dann gucke, was TripAdvisor sagt und was da empfohlen wird.
Ja, oder die Google-Rezension, die wir hier ja auch schon mal hatten. Also, ich meine, man muss halt immer so ein bisschen gucken, wenn eins 5 Bewertungen hat und 5 davon sind 5 Sterne, dann heißt das ja nichts. Aber wenn eins 5000 Bewertungen hat und der Durchschnitt ist irgendwie 4 oder so, dann kann man ja schon davon ausgehen, ja, es...
Genau, du kannst dann, also die haben ja meistens dann nicht die Top-Bewertungen. Also wenn irgendwas über 500 Bewertungen hat und dann 5 Sterne hat, dann muss es richtig gut sein. Ja. Das findet man aber sehr selten, aber man... sag ich mal, erlaubt dann den Geschäften auch mal ein paar schlechte Bewertungen zu haben, weil dann irgendwelche Ausreißer mit dabei sind.
Ja gut, ich meine, das hast du ja immer so. Also es ist ja schon so, wie ich mal gesagt habe, ab 50 kommen die Assis. Also ja. Irgendeiner ist immer, keine Ahnung, der kommt halt rein und sagt, das ist hier eine Fleischerei und da gab es einfach kein Käsebrötchen. Finde ich eine absolute Frechheit und wie kann sowas sein? Ein Stern und ich würde noch weniger geben. Wenn es 0 gäbe, würde ich 0 geben. Einer ist noch zu viel. Diese Klassiker einfach. So halt, oder also diese klassischen deutschen Bewertungen. Alles perfekt, hab noch nie so gut in meinem Leben gegessen. 4 von 5 Sternen. Ja. Solche Sachen.
Ja, war halt nicht zu Hause, dann gibt's halt nicht den 5. Stern.
Ja, oder halt immer so diese Sachen. Also das Essen war perfekt und der Service auch, aber leider hat's geregnet an dem Tag 4 von 5 Sternen. Das sind so Sachen, die man einfach nicht beeinflussen kann. Einfach so klassische Allmann-Dinger irgendwie. Oh, also wirklich absoluter Hammer.
Aber hast du schon mal so eine Bewertung selber geschrieben, nachdem du im Restaurant warst?
Nee, also ich denke mir manchmal so, eigentlich müsste man es häufiger mal machen, auch mal irgendwo eine Rezension hinterlassen, weil ich glaube, es hilft ja schon und ganz ehrlich, ich nutze es ja heftig viel, aber ich bin immer zu faul, muss ganz ehrlich sagen. Ich habe letztens online bei so einem relativ kleinen Shop ein neues Netzteil für meinen alten Laptop bestellt und die haben mir hinterher quasi noch eine E-Mail geschrieben und so darum gebeten, dass man denen vielleicht nochmal eine Rezension da lässt auf deren Seite. Da habe ich auch echt gedacht, so, ja, okay, es hat halt wirklich super funktioniert und es war auch genau, also alles top und Abwicklung war gut. Aber ich habe einfach gar keinen Bock so. Also, es müsste
irgendwie... Ja, vor allem, es wäre ja auch nur ein Satz. Ne? Du musst ja nur einen Satz eigentlich schreiben. Aber ich komme mir dabei auch immer komisch vor. Ich finde, ich gehöre dann zu so einer Gruppe, zu der ich nicht dazugehören möchte.
Ja, mit diesen anderen Bewertern bist du dann...
Ja, da will ich nicht dazugehören irgendwie.
Ja, ich glaube, ich weiß auch nicht, es ist mir dann auch so, ja, ich weiß nicht, also gerade mit diesem kleinen Shop, dem tust du ja eigentlich auch damit einen Gefallen, muss man ja mal sagen, ja, also
ja.
Für den ist es ja dann schon viel wert, wenn du dir so ein bisschen was aufbaust und wirklich auch dir große Mühe beim Service gibst. Ja gut, ich glaube, das muss ich mir einfach mal vornehmen, ich kann ja jetzt auch immer noch eine Rezension dahinter lassen, vielleicht muss ich das echt mal machen, also ja, ich glaube, das wäre schon was Gutes.
Also, und ich finde, man ist auch viel mehr dazu geneigt, wenn es wirklich mal schlecht ist, den dann noch eine schlechte Rezension reinzudrücken, als wenn es wirklich gut ist.
Ja, auf jeden Fall. Also, aber das ist ja auch so dieses Deutsche. Wobei, vielleicht ist es auch allgemein so. Also an negative Sachen erinnert man sich ja dann auch irgendwie, die bleiben ja im Kopf auch mal viel länger hängen als so die guten Erlebnisse, weiß ich nicht. Oder ja. Zum Beispiel, wenn wir jetzt uns unterhalten oder so und es passiert irgendwas oder ich war irgendwo, wo so eine Katastrophe war, dann würde ich dir wahrscheinlich eher davon erzählen, als zu sagen, du, ganz ehrlich, letzte Woche hatte ich eine Pizza bestellt und die war richtig super. Dann würdest du ja nur sagen.
Das ist ja das Phänomen generell mit Nachrichten, dass alle sagen, die Welt ist so schlecht, guck, was immer alles passiert. Das Problem ist halt aber, es ist halt besser, von schlechten Sachen zu berichten, als von super Sachen zu berichten.
Ja, ist echt so. Ich glaube, es gab auch irgendwo mal so eine Initiative, wo es nur gute Nachrichten gab, irgendwie. Also,
Nachrichten. Das hat doch jetzt auch der Schauspieler von The Office, der John Jim Krasinski. Spielt hat doch auch, John Krasinski hat doch seine Good News zur Corona-Zeit dann etabliert, dass er dann jede Woche da einmal seine guten News verbreitet.
Ja, genau. Ich glaube, bei YouTube hat er immer Videos hochgeladen, ne?
Ja, ich weiß es schon soweit nicht mehr, weil ich hab's mir nicht angeguckt. Weil ich mir dachte, ja, interessiert mich nicht.
Weil du hast gedacht, okay, gute Nachrichten, das kann nicht spannend sein.
Nee, kann nicht spannend sein. Ich will nicht sehen von dem Erfolg von anderen Leuten. Das interessiert mich nicht. Aber was war denn, wenn wir jetzt mal zum Essen zurückgehen, weil damit habe ich ja hier angefangen. Was war das teuerste Essen, was du jemals gegessen hast? Wo ist so deine Schmerzensgrenze, wo du sagst, das würde ich noch ausgeben?
Was war das teuerste, was ich je gegessen habe? Wahrscheinlich ein Steak, als ich noch Fleisch gegessen habe, glaube ich. Es war sogar in Braunschweig, da war ich mal im Steakhouse essen und
wie viel hast du da bezahlt? Also ich hätte jetzt so, ich habe auch mal ein Steak gegessen, dann habe ich 30 Euro bezahlt für das Steak.
Ja, also,
das fand ich schon echt viel, aber da ist bei mir dann sogar fast irgendwann die Grenze.
Ja, also ich habe mehr bezahlt.
Das ist eigentlich nicht viel, wenn du das mit anderen Restaurants. Hä? Bitte?
Ich habe mehr bezahlt.
Ja? Du hast dir ein richtig großes Ding bestellt?
Ja, also so riesig war. Also ja, es war schon groß. Also wirklich ordentlich. Aber ich glaube, es war halt die Qualität, die halt sehr viel gekostet hat.
War das so ein gutes Kobe-Rind oder was?
Also es war kein Kobe-Rind, es war halt irgendwas Vergleichbares. Keine Ahnung, es ist ein argentinisches. Also es war halt wirklich auch super, muss man sagen. Also es hat wirklich überragend gut geschmeckt. Aber ich habe auch schon andere Steaks gegessen, die auch sehr gut waren. Also die waren nicht so weit weg davon, aber halt, sag ich mal, für 30 Euro dann. Also
ja.
Der Betrag dazwischen, sage ich mal, war dann schon relativ außer Verhältnis, muss man sagen.
Also ich muss sagen, ich wurde auch schon mal zu besserem oder zu Essen eingeladen, was dann mehr gekostet hat, aber ich selber, wenn ich jetzt privat essen gehe und nicht bei irgendeiner Veranstaltung oder jetzt weiß ich nicht, zu einem besonderen Event, ist da sehr schnell meine Schmerzensgrenze irgendwie erreicht. Und das Problem ist auch, ich glaube, ich stehe einfach zu sehr auf das Fastfood-Essen. Das ist halt meistens nicht so teuer.
Ja gut, das kommt ja noch dazu, sag ich mal. Also das ist halt vieles, was man irgendwie dann, also bei mir ist es so, ich habe früher richtig viel Cornflakes gegessen. Also richtig viel. Richtig, richtig viel. Und die sind ja nicht teuer. Also, ne?
Ja, hast du Marken-Cornflakes gegessen oder die Billig-Cornflakes? Da ist nochmal ein preislicher Unterschied.
Teils, teils. So und so. Mal so, mal so. Ja, immer okay. So. Also ich sag mal so, ich habe so viel Cornflakes gegessen, dass ich mal zum Geburtstag von meinem Vater so eine Pyramide geschenkt gekriegt habe aus Cornflakes-Kartons. Also das waren so 12 Schachteln, sag ich mal.
Das ist doch geil.
Ja, das war das auch geil.
Für die nächsten 3 Tage hat es dann genug Cornflakes.
Also super. Das Ding ist dann, so denkt man so, okay, was ist das für eine Scheiße? Aber ich habe mich halt massivst gefreut, ne? Muss man einfach mal sagen. Also so viel, also so, ja. Doch, ich habe das, da habe ich schon sehr viel gegessen.
Ja, aber hast du dann da auch eine krasse Varianz drin oder nimmst du immer dieselben Sorten? Weil ich, bei Cornflakes lande ich immer bei denselben 3-4 Sorten, glaube ich.
Ja, never change a winning team, sage ich mal.
Ja.
Also, aber inzwischen esse ich halt auch nicht mehr so viel. Es ist halt, ja, wenn man es mal betrachtet, sage ich mal, relativ viel Zucker.
Ist es, das stimmt.
Ja. Jetzt
aber
seitdem,
es ist einfach geil. Also, das ist immer noch was ich mir ab und zu mal gerne gönne.
Ja.
Das ist wieder das Treat Yourself und dann holt man sich mal wieder so eine richtig schöne, ungesunde Packung Cornflakes.
Ey, auf jeden Fall, das ist mir vorhin gar nicht eingefallen, aber das ist dann tatsächlich auch so, wenn man so einen langen Tag hat und man ist noch einkaufen und man schlendert so durch die Gänge und denkt sich so, ganz ehrlich, Treat Yourself, Self-Care, Seelenreinigung oder einfach mal gönnen, dann holt man sich einfach mal die Maxi-Packung, Cineminis, sage ich jetzt mal. Und dann wird die halt abends einfach auch mal komplett weggeballert. Aber darf man natürlich nicht. Ja.
Die ganze Packung, die Maxi-Packung Cineminis.
Ja, gut, danach geht's einem halt schlecht, aber währenddessen ist es halt gut. Aber darf man natürlich nicht machen wegen Nestle, muss man auch mal klar sagen. Also macht das nicht mehr. Ich mach das auch nicht mehr, aber auch noch aus einem anderen Grund. Nicht nur wegen Nestle. aber die haben die Rezeptur auch geändert. Also ich hatte, weiß ich nicht, 2-3 Jahre gar keine gekauft und dann habe ich so ein Treat-Yourself-Moment gehabt und dachte, jetzt ist es mal wieder soweit. 2 Liter Milch dazu. Und die übrigens auch problematisch sind.
In der 2 Liter Milch ist auch richtig problematisch, das
stimmt. Ja. Obwohl, seitdem es die ganzen Milchalternativen gibt, ist es nicht mehr so. Ist aber gut, egal, ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, die haben da die Rezeptur irgendwie dran rumgeschraubt. Ich weiß nicht, ob die weniger Zucker genommen haben oder weiß ich nicht, irgendwie so ein
Billo-Zimt. Nee, es ist weniger Zucker. Also, ich kann da nur über die Fruit Loops sprechen,
ja,
die erstmal total an Farbe verloren haben. Also in meiner Erinnerung sind Fruit Loops so richtig strahlend, gelb, orange, pink und grün. Und wenn du jetzt eine Fruit Loops-Packung in Deutschland kaufst, dann hast du da so, wie so ausgewaschene Fruit Loops sehen die aus. Ein bisschen gräulicher und die sind auch nicht mehr so süß wie früher.
Ja, wahrscheinlich dürfen sie diese ganzen Farbstoffe wurden wahrscheinlich.
Ja, ist wahrscheinlich verboten und wer weiß, ob man sich da früher angetan hat, aber irgendwie war es geiler.
Ja, vieles war früher geiler. Also Cinnamon ist auf jeden Fall erstmal so wegen Nestle, Leute, das würde ich mir schon mal überlegen und dann einfach auch geschmacklich, es lohnt nicht mehr. Es ist nicht mehr worth it, würde ich sagen. Also das kannst du lassen. Und ansonsten würde ich sagen, so grundsätzlich, wenn man ein geiles Essen kauft, da gibt's bei mir schon, also die Schmerzgrenze ist schon relativ hoch. Also wenn ich irgendwo bin und sage, okay, ich habe jetzt richtig Bock auf irgendwie, was auch immer das dann da ist für ein Restaurant oder für ein Imbiss oder was auch immer, dann bin ich, also bei Essen bin ich schon bereit, sehr viel Geld auszugeben, würde ich mal sagen. Also wenn ich mir überlege, in meinem Leben, wie viel Geld ich so für Essen ausgegeben habe, also ja, das war schon mehr als wenig, sage ich mal.
Ja, du warst ja auch eine Zeit lang mehr noch der Besteller oder halt Essensgeher.
Das stimmt.
Ja, ich weiß auch nicht, warum das bei mir so ist, aber wenn ich ins Restaurant gehe, gucke ich erstmal, wie viel die Sachen so kosten und wäge da auch ab, was ich so geiler finde. Und ich habe halt das Glück, dass ich am liebsten in einem Restaurant eine Pizza esse und am liebsten dann die Margarita-Pizza und das ist halt mit das günstigste Essen, was du auf der Karte finden kannst. Ja. Ich habe da manchmal sogar ein schlechtes Gefühl, wenn ich mir eine Pizza Margarita kaufe, weil ich Angst habe, dass die Leute denken, dass ich die nur kaufe, weil ich geizig bin.
Weil oder, du knausern willst, ja.
Knausern will, ja.
Ja.
Am besten mir noch so ein paar Salamischeiben aus der Tasche dann mitnehmen und die dann danach belege, wenn's günstiger ist.
Wenn der Kellner neben dir steht und du sagst, ja, ich nehme einfach nur die Margarita und ja, er guckt ja, dann schon ja, so ja. irgendwas dazu und du so, nee. Und der denkt,
haben sie eine Mikrowelle? Nee, okay. Dann esse ich die Salami halt kalt.
Ja.
Was ist dir noch so passiert in den letzten Tagen?
Hey, ich habe darüber nachgedacht. Vor ein paar Folgen hat mir immer drüber gesprochen, dass hier coronamäßig es jetzt mal Zeit wird, dass der erste Prominente stirbt. Und dann habe ich überlegt, in dem Zusammenhang, welcher Prominente Tod sozusagen auch mich traurig stimmen würde. Also bei welchem, wenn irgendjemand, keine Ahnung, aus dem...
Hatten wir uns da nicht schon auf Helene Fischer bei dir geeinigt?
Ja, okay, also ich meinte als Beispiel für die Deutschen, aber jetzt für mich persönlich. Also so generell, jetzt mal Corona losgelöst, aber jetzt mal angenommen, es stirbt irgendjemand, weiß nicht, ich sag mal jetzt eines natürlichen Todes, irgendein Schauspieler, Musiker oder persönlich des öffentlichen Lebens, keine Ahnung. Und also zum Beispiel sind ja, zum Beispiel Kobe Bryant ist ja letztes Jahr verstorben. Ja. Und davor ist Chester Bennington gestorben. Also es sind ja schon so Leute, die noch nicht so alt waren und so unsere Generation schon mitgeprägt haben. Und ich muss sagen, also ich war ja nie großer Kobe Bryant Fan, aber es war schon so, als mich da die Nachricht erreicht hatte, dass er auch verstorben ist, dachte ich schon so, okay, das ist ja schon krass, heftig. So, und jetzt habe ich halt überlegt, welche Prominenten wohl, also für mich wirklich so eine große Bedeutung hätten, dass es mich wirklich richtig traurig machen würde. Also wo ich wirklich sagen würde, boah, das macht mich echt fertig oder so.
Ja, dann hau mal raus.
Ja, also ich war mir auch lange nicht so sicher. Also ich hab echt so überlegt, weil bei den meisten ist es so, okay, die findet man dann sicherlich schon cool und versucht denen auch zu folgen über das Internet oder wie auch immer, aber ich glaube, so Leute, die einen so geprägt haben, irgendwie in seiner Jugendphase, also für mich wäre es zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen kurios, aber es ist zum Beispiel Kevin James, sage ich mal. Wenn der jetzt sterben würde, also ich meine, ich hoffe natürlich, er lebt noch ein langes, friedliches Leben. Aber mal angenommen, er würde versterben, dann würde es mich schon ziemlich traurig machen, denke ich. So, weil der hat, also als Jugendlicher habe ich so viel King of Queens geguckt. Also ich habe die Folgen, keine Ahnung, wie oft gesehen, konnte die teilweise mitsprechen und also es hat mich schon sehr, sehr geprägt. So, ich glaube, es hat mich auch so humoristisch, deswegen bin ich auch so witzig, zum Beispiel.
Und King of Queens hat dich zu dem gemacht, was du heute bist, ja?
Ja, also auch so, es hat auch so mein Life-Goal so ein bisschen so geprägt. Also wenn man sich den Typ halt so mal anschaut, also in der Serie, in Duck Heffernan, es ist ja so ein relativ einfaches Leben, so der trinkt halt gerne ein Bier und isst viel leckeres Essen, hängt mit seinen Kumpels ab und macht sich nichts daraus, irgendwie besonders reich zu sein oder ein riesen Auto zu haben oder so. Er hat trotzdem eine relativ attraktive Frau, obwohl er so fett ist. Das ist genau, eigentlich
er hat,
auch so.
Er hat die Trophy Wife noch dabei. Das ist
na,
dann
wobei
die
Trophy
Ausnahme.
Wife, das ist ja was anderes. Trophy Wife ist ja, wenn du übertrieben reich bist und dann dir so eine junge Frau quasi angelst, nur wegen deines Geldes, oder?
Ist das so? Ich dachte, das wäre einfach die Frau, die du immer so vorzeigst. Guck mal, was ich hier für eine Frau hier habe.
Ja, Leute. Schon, aber dafür ist er ja eigentlich nicht in der Position. Also in der Serie ist er ist ja UPS-Driver oder IPS. Er hat ja nicht so viel Geld. Also eigentlich ist er ja.
Das stimmt.
Ne? Und also deswegen war mein Life-Goal eigentlich immer, irgendwann richtig fett werden und trotzdem noch eine relativ attraktive Frau zu haben. Die,
also, du bist fett, die Frau aber nicht. Okay.
Wo sich alle Leute fragen, wieso ist sie mit ihm zusammen? Und dann sagen die alle, ach, der ist so witzig. Weißt du?
Das hast du früh für dich schon kennengelernt, als du dann irgendwann mal Sonntagmorgens wieder eine halbe Packung Smacks aufgesetzt hast.
Ja, wirklich.
Okay, so, es geht nur ein Weg. Es muss der King of Queens Weg sein.
Ja, es ist irgendwie. Es ist halt ein geiler Way of Life, ne? Also der, keine Ahnung, der geht zu seinen Mannschaften da, der guckt sich die Mets an oder die Rangers oder so und lebt da einfach so sein Leben vor sich hin, ohne jetzt halt, weiß ich nicht, irgendwie reich sein zu wollen. Also hat so ein Häuschen, ist irgendwie alles ganz nett, ist dann halt so ein bisschen chaotisch, aber ist halt witzig. Und irgendwie dachte ich so, das ist halt ein geiles Lebensziel.
Ja, ist auch eine klare Feelgood-Serie und
auf jeden Fall.
Also klar gibt's da auch mal, ich kann mich ein paar Folgen erinnern, da war es mal ein bisschen ernster, aber die meisten Sachen sind ja schon sehr easy und da kannst du immer viel lachen. Und möchtest du aber auch einen alten Mann bei dir im Keller wohnen haben?
Ja, das ist dann wieder halt so, das ist so der Haken so daran, ne? Wobei es
welcher,
ja,
wo man dazu sagen muss, welcher ja auch, glaube ich, letztes Jahr gestorben ist, oder?
Zum Beispiel,
oder ist das schon
ja.
länger her? Ja,
ja glaub, so letztes könnte letztes Jahr gewesen sein, ja. Ja, genau. Und also ich glaube, wenn Kevin James mal stirbt, glaube ich, das wird mich schon sehr traurig stimmen. Also
ja,
es hat mich
du davon jetzt von, also ich würde da nochmal differenzieren zwischen, er stirbt jetzt zum Beispiel an Covid-Erkrankung oder er stirbt in 30 Jahren, weil er halt alt ist.
Ja, aber also ich meine, wenn es jetzt wäre, würde es mich noch mehr schockieren, aber
ja.
Also weil das dann natürlich sehr tragisch ist, aber sagen wir mal, der stirbt in 30, 40 Jahren, wenn er selber alt ist. Dann würde ich immer noch so, also ich meine, dann bin ich ja selber auch älter, aber dann denke ich ja so daran zurück. Dann wäre ich trotzdem traurig und dann würde ich so sagen, ach, guck mal, Mensch, damals, als ich noch jung war und wie das so angefangen hat alles und ja, also ich glaube, es wird mich schon traurig stimmen, auf jeden Fall.
Ja, aber das ist dann wirklich, da muss man echt überlegen, also mir fällt das gerade schwer, da jemanden zu nennen, also ich könnte schon so Schauspieler oder so nennen, die ich halt gerne verfolge, dass ich das schon traurig fände, aber so richtig, also jetzt sowas wie Kevin James könnte ich jetzt, glaube ich, nicht sagen.
Ja.
Was ich schon hart fände, also ich, das ist jetzt halt noch ein bisschen näher halt, ich würde halt echt krass finden, wenn jetzt zum Beispiel jemand bei den Rocket Beans stirbt.
Ja.
Weißt du, weil das ist nochmal ein bisschen näher, das weiß ich, das ist in Hamburg, die gucke ich regelmäßig und verfolge ich jetzt halt auch schon seit über 20 Jahren. Nee, seit 20 Jahren ungefähr.
Seit 20 und, Jahren?
Ja.
Nee.
19, sagen wir 18, 19. Irgendwann mit 11, 12 habe ich angefangen, Giga zu gucken.
Ja, gut, okay. Aber könnte es bei denen auch daran liegen, dass sie vielleicht auch altersmäßig näher an dir dran sind?
Also, ja, es wäre, jetzt wäre es halt ein krasser Tod, wenn die sind halt 40 oder Anfang 40 maximal.
Ja. Ja.
Und das wäre dann halt schon ein Tod, der halt nicht jetzt so von alleine kommt. Wenn die jetzt in 40 Jahren sterben, ist das wieder was anderes, ne?
Ja, gut, stimmt auch. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe halt auch darüber nachgedacht, wer es noch so wäre, ne? Also an einen prominenten Menschen oder sowas. Und also ich bin ja auch großer Fußballfan und also es gibt jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, keine Ahnung, wenn Poldi stirbt oder so, dann bin ich super traurig. Also ich meine, klar, es wäre schon schade, so, aber dann wiederum würde ich sagen, ja gut, ne, also ich weiß nicht, da gibt's jetzt für mich auch nicht, oder auch so, wenn Leute sagen, ja, wenn Messi mal stirbt oder so, Maradona, als er gestorben ist, ne, die ganze Welt gesagt, oh, das ist ja unfassbar und so, es ist mir halt scheißegal. Ja,
da hat doch aber jeder, weißt du, das Auto den Abhang runterrollen sehen, das war doch klar, dass das irgendwann passiert, oder
ja, nicht? Ja, eben, ne, also so, da haben wir schon drüber gesprochen, aber auch bei anderen, keine Ahnung, wenn jetzt Cristiano Ronaldo stirbt oder Messi oder so, da würde ich schon sagen, okay, krass, so, das waren wirklich überragende Spieler, aber es ist dann so, es ist für mich zu weit weg, weiß ich nicht. Also so. Und ansonsten war es für mich einfach eher so, das hat sich halt auf ganz viele Spieler und Mannschaften so verteilt, die ich alle gut fand. Und so, dass es nicht einen so gab, wo ich sage, okay, das war mein Idol, der Einzige oder sowas. So, und deswegen ist es an jedem nur so ein bisschen. So ein bisschen hat man sich so dran gehangen. Deswegen gibt's da für mich eigentlich auch nicht so den einen oder sowas.
Also ich glaube, da ist es schon eher, also Prominente, ich glaube, das kann man noch gut verkraften. Ich glaube, das ist eher dann krass, wenn es welche im eigenen Alter sind, die man vielleicht sogar kannte oder so. Wenn da die erste Person, musst du ja nicht unbedingt mit der befreundet sein, aber wenn da irgendwer verstirbt, ist das, glaube ich, schon mal ziemlich krass.
Ja, auf jeden Fall. Also, glaube ich auch. Es ist ja jetzt so, wir sind ja so in einem Alter, gerade wenn man jetzt auch, jetzt zum Beispiel auch so Fußballer, die sind ja alle viel jünger als ich. Also, die auch.
Ja, die aktuell spielen, viele, ne, ja.
So in der Regel die Besten sind ungefähr entweder so alt wie ich oder deutlich jünger sogar. Und das ist ja schon dann so kurios, sage ich mal. Zwar ja, wenn man sich daran erinnert, wenn du mit sehr, keine Ahnung, 14, 15 oder so, dann waren die so Anfang 20, irgendwann bist du selber 20 und dann, ne, so in deren Alter oder vielleicht sind, da gibt's dann schon wieder Jüngere, die nachrücken so und jetzt ist halt, die sind halt alle viel jünger als man selber. Das ist schon krass. Aber ansonsten wüsste ich nicht oder fällt mir jetzt nicht so so irgendwie eine Person ein oder so, die das dann so herunterziehen würde, irgendwie bei mir. Weiß ich nicht. Kannst du mal überlegen. Oder alle, die da draußen zuhören, können ja selber mal überlegen und uns mal eine DM schicken. Mit Personen, die denen wichtig sind.
Es geht ja darum, welche prominente Person, die ihr dann auch nicht persönlich kennt, ne? Weil bei persönlichen Sachen ist klar, dass das ein härterer Impact wäre.
Ja, klar, aber ich meine jetzt so, es würde mich mal interessieren, so, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt 30 Nachrichten kriegen, wo die Leute schreiben, also wenn Til Schweiger stirbt, dann brauche ich eine Woche Urlaub oder so.
Ja,
also,
wenn Justin Bieber irgendwann nicht mehr da ist, dann sind wir auch alle mega traurig, das stimmt natürlich.
Ja gut, aber bei ihm ist ja die Chance, dass wir wahrscheinlich vorher sterben. Oder halt,
meinst du, ja?
Ja gut, also vom Lifestyle her könnte er auch vorher sterben, aber er ist ja jünger als wir, also.
Hat er schon die 27 geknackt? Ist er schon da drüber, die gefährliche Zahl?
Ach so, das ist hier diese Barriere, wo die immer alle sterben, ne?
Ja.
Könnte sein. Ich glaube, so viel jünger als wir ist er dann auch nicht, aber kann sein. Weiß ich nicht so genau. Aber
ja, wir werden es sehen.
Ja, und bitte ein paar Nachrichten uns schicken, welche prominenten Tode euch nahegehen würden. Oder welche euch, also alle schreiben dann nur so Sachen wie, ja, wenn Felix Lobrecht stirbt, das wäre richtig schlimm.
Kann ich keinen Podcast mehr in der Badewanne
genau
hören? Ja, scheiße.
Eigentlich ist die einzig richtige Antwort natürlich, wenn Robert oder David stirbt, wegen wenig wissen viel Meinung, weil es da nicht weitergeht. Das wäre problematisch.
Das stimmt. Also dann wäre auch in Deutschland erstmal Stille.
Ja. Ganz sicher. Ey, wir haben jetzt so eine richtig morbide und traurige Sendung. Ich glaube, dazu passt das Rubriken-Rumble heute richtig gut. Also ich glaube,
ja, du bist momentan schlecht drauf, dass du dir solche Sachen vorschlägst.
Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, ich lebe einfach so richtig, dass man im Leben ist und dann denkt man halt auch mal über den Tod.
Du siehst die Gefahr vor dir.
Nee, okay. Also nicht so, ja, weiß ich nicht. Aber man denkt halt so, das Leben ist schon, also ich glaube, vielleicht hängt es auch mit Corona zusammen, keine Ahnung. Aber ich glaube, heute so die Folge, ich weiß nicht, die Folgentitel müssen wir uns noch überleben, aber es könnte auch so die Todesfolge sein. Also es ist so ein bisschen makaber. Aber andererseits muss man auch sagen, wenn man da so über, also es ist eigentlich ja auch ein Abfeiern des Lebens, wenn man auch mal so ein bisschen über die Endlichkeit nachdenkt. Wollen wir jetzt Rubriken-Rumble machen? Oder was meinst du?
Klar, denn jetzt kommt der Einspieler.
Rumble de la Rubrik. Das war der Einspieler. War es der Einspieler? Das war der Einspieler. Okay, dann kommt jetzt das Rubriken-Rumble. Namen habe ich mir, ich habe vorhin hier meine Notiz-App reingeschrieben. Das Rubriken-Rumble heißt Close Call oder unsere mehr oder weniger Nahtoderfahrung. So würde ich es jedenfalls mal beschreiben. Und wir sagen jetzt unsere, es passt tatsächlich richtig gut, als hätten wir es geplant in diese Sendung. Wir sagen jetzt unsere Top, keine Ahnung, Top 3 oder so. Top
3. Okay, so viele, ich muss davor noch mal einen kleinen dazu sagen. Robert hat mit dem Thema angefangen und für mich ist es schwer, da was zu finden. Ich werde jetzt erstmal so raushören, was Robert da jetzt so sagt und mal gucken, wie ich dann das eh nicht toppen kann oder was soll es mir dazu einfällt. Aber Robert, fang doch mal mit deinem ersten an.
Ja, ich sage einfach mal, das sind unsere, ich sage die Anzahl noch nicht, aber ich sage unsere Top-Momente, in denen wir fast gestorben wären. Oder in denen wir zumindest, sage ich mal, dem Tode relativ nah waren. Oder wo es gefährlich war oder wie auch immer. So, ja. so würde ich es einfach mal nennen. Und ich fange einfach mal mit dem Klassiker an. Also ich habe in meinem Leben, ich würde sagen, ich habe ein relativ behütetes Leben gelebt und jetzt, also nicht irgendwelche wilden Aktionen gemacht. Also ich glaube, es gibt Leute, die haben viel, 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 viel gefährlicher gelebt und also viel krassere Sachen erlebt. Aber ich zum Beispiel habe, was manche Leute nicht gemacht haben, ich habe schon mal einen Fallschirmsprung gemacht. Damals.
Ja, hast du gemacht, aber du musst dann noch, ja, erzähl mal weiter, weil das ist ja ein besonderer Fallschirmsprung auch gewesen, meiner Meinung nach.
Ja, also das war zu Schulzeiten und bei uns in der Schule in Wolfsburg, am Theodor-Heuss-Gymnasium, kann ich ja ruhig mal sagen, hat damals ein Lehrer gearbeitet, der war in der Fallschirm-Nationalmannschaft von Deutschland, im, weiß ich nicht, Formationsspringen oder sowas. Und da gab es einen Wahlpflichtkurs, Fallschirmspringen. Und da war ich halt drin und dann konnte man am Ende, also man hat es quasi da geübt immer in den Unterrichtsstunden und dann so, also sollte da natürlich auch so ein bisschen Unterrichtsvibe haben, das Ganze. Deswegen hat man dann auch so über Aerodynamik gesprochen und Physik und sowas. Hat natürlich keiner zugehört, weil alle waren nur gallig auf diesen Sprung oder was das halt auf sich hat. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall hat man da ein halbes Jahr quasi Vorbereitung gemacht und am Ende gab es dann die Möglichkeit, in Kassel-Calden, dem Fallschirm-Mekka Deutschlands, einen Fallschirmsprung zu machen. Und das Ganze war quasi im Rahmen so einer Fallschirmausbildung, Fallschirmspringer-Ausbildung, kann man so einen Schein machen. Demzufolge war es auch kein Tandemsprung, sondern man springt halt alleine. Also man springt genau, aus dem
das
Flugzeug.
Das finde ich krass, dass du deinen ersten Sprung alleine gemacht hast.
Ja, also man muss das mal kurz einschränken. Also es sind zwei andere mit mir mitgesprungen. Also zwei Fallschirmausbilder sozusagen. Sie sind sozusagen.
Die hätten eingreifen können und dich noch retten können im Notfall.
Ja, insofern, also ich erzähle erstmal die Geschichte.
Ja, erzähl es.
Also ich habe einfach diesen Fallschirmsprung auf jeden Fall gemacht. Und das war quasi der erste Sprung von dieser Ausbildung. Es sind irgendwie 15 Sprünge oder so, die man machen muss. Und es war der erste. Und da macht man auch noch keine Pirouetten oder sowas, sondern man springt einfach aus dem Flugzeug aus 4000 Metern. Dann fällt man da, keine Ahnung, weiß gar nicht, eine Minute oder so. Und dann zieht man den Fallschirm, dann hängt man am Schirm und dann fährt man halt runter und dann landet man. Und neben einem fliegen halt zwei Ausbilder, die einem so ein bisschen so gucken, dass man da richtig hängt und nicht irgendwas Wildes macht. So, und die dann halt so aufpassen. Im Nachhinein, also ich war damals, wie alt war ich da? So 16 ungefähr. 16, ich glaube noch nicht 17. Also das heißt, meine Eltern mussten auch da unterschreiben, dass das so, also dass ich das machen darf. Und
mussten alle Rechte abgeben, die sie ja, da irgendwie hatten, ja, falls ja. Hier was passiert.
Und im Nachhinein muss ich sagen, also ich meine, wenn, also da kann ja schon, also man kann schon viel passieren. Man kann ja, sag ich mal, ohnmächtig werden. Oder was weiß ich.
Der Fallschirm geht nicht auf.
Ja, na, das ist eigentlich unwahrscheinlich. Also, dass der Fallschirm, dass da irgendwie ein Fehler gibt, das passiert, das gibt's eigentlich nicht. Also du, wenn du deinen Fallschirm ziehst, dann geht der auch auf. Das klappt eigentlich auch. Man, vor allen Dingen hat man auch gelernt, wie man damit umgeht, wenn der jetzt zum Beispiel aufgeht und das ist falsch, dann kappst du den und dann machst du den Notfallschirm auf, der übrigens auch von alleine aufgeht, wenn du es nicht machst. Also wenn du fällst und du kommst, sagen wir mal, unter 1000 Meter also so eine bestimmte Höhe, dann geht automatisch mit dem Höhenmesser der Notfallschirm auf. Also quasi kannst nicht am Fallschirm hängen sozusagen. Nichtsdestotrotz
ist es schon mal sicherer, ja. Aber irgendwie spielt das in meinem Kopf immer noch so mit, diese Wahrscheinlichkeit, dass dann auch der zweite Fallschirm nicht funktioniert.
Ja.
Weiß ich nicht.
Ja, also ne, so, solche Sachen halt. Und das meiner Meinung nach gefährlichste ist eigentlich ja nicht so das Fallen und dann den Fallschirm aufmachen, weil das funktioniert einfach oder man hat es halt trainiert und dann war mir eigentlich relativ sicher auch. Aber sondern das am Schirm hängen dann und dann halt rumfliegen. So, weil du musst ja auch lenken. Also da waren halt dann, keine Ahnung, 15 Schüler sozusagen am Himmel und wenn du halt in einen von denen reinfliegst, dann ist halt vorbei, ne? Weil wenn sich die Schirme dann verheddern, dann geht's nur noch runter. Also dann kriegst du auch nicht mehr auseinander im Fallen. Also das wäre halt schon absolute Katastrophe gewesen, sage ich mal. Und halt auch, dass du nicht in irgendeine Starkstromleitung fährst oder so. Also mit ein bisschen normalem Feeling und wenn man weiß, wie man so grundsätzlich ein Fahrrad steuert, dann kriegt man das auch hin. Aber also das war eigentlich so das Heikelste daran. Und ja, also bei mir, das war hat halt bei allen richtig gut geklappt und war halt kein Problem. Aber letztendlich war das so, glaube ich, mein Top-Moment, wo es schon so hätte auf jeden Fall gefährlich enden können, sage ich mal.
Naja, du sagst auf der einen Seite, das ist sicher, aber trotzdem hast du es jetzt ja genannt als die Momente, wo es hätte passieren können, ne?
Ja, ich glaube, es ist mir aber auch erst später so gedämmert. Also in dem Moment, da habe ich in meinem Kopf so, ist das halt dann nur so durchgerattert, so von wegen, ich mach das, dann habe ich das zu machen. Also wirklich wie so ein Skript, wie so ein, keine Ahnung, wie ein Schauspieler oder jemand, der halt, also wir haben es ja trainiert. Es war quasi eine Performance, es war jetzt nicht so, spring mal runter und guck mal, was passiert, sondern es war mir komplett klar, was ich wann zu machen habe. Aber jetzt so im Nachhinein, wenn man so drüber nachdenkt, das ist halt schon so relativ, also gibt ja halt viele Variablen, die dann auch nicht mit meinem Können oder so zusammenhängen.
Und, ja, ich habe auch mal gehört, dass gerade, ich weiß nicht, ob das dann beim Tandemsprung ist, aber wenn du so mit Leuten, die noch nie vorher gesprungen sind, erstmal im Flugzeug bist und dann sagen halt die Ausbilder da oder halt die mit dir springen, so wir springen auf 3 und sagen dann 1, 2 und schubsen die Leute dann bei 2 halt raus, weil bei 3 die meisten dann anfangen, sich irgendwo festzuklammern und weil sie halt dann doch nicht mehr springen wollen, dass sie dann versuchen, somit halt die Leute zu zwingen, dann runterzuspringen.
Ja. Ja, aber ansonsten, also es war halt, also würde ich unter meinen Top-Momenten, wo es so gefährlich war in meinem Leben, würde ich schon nennen. Ich kann es auch nur jedem empfehlen. Also es war halt auch richtig geil, kann ich nur so sagen. Also wer da mal Bock drauf hat oder so, würde ich schon sagen, ist eine gute Sache.
Was meinst du, was ist gefährlicher, Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen?
Also ich persönlich glaube, ich würde sagen eher so Bungee-Jumping, weil, weiß nicht, da habe ich, das ist irgendwie für mich so ein Massentourismus, da hätte ich eher kein Vertrauen drin. Also das würde ich eher nicht machen als Fallschirmspringen. Also beim Fallschirmspringen habe ich irgendwie so das Ding, da ist jeder einzelne Sprung noch so, sag ich mal, so gefährlich, dass man da so dolle drauf achtet. Und beim Bungee-Jumping, das kannst du ja bei Rock am Ring machen, da kannst du da hochfahren auf so einen Turm und da Bungee-Jumping machen. Da denke ich mir irgendwie so, weiß nicht, da habe ich irgendwie kein Vertrauen. Aber es ist wahrscheinlich wie mit allen Sachen, auch wie mit Flugzeugfliegen, dann sagen die Leute, ja, also statistisch gesehen ist es viel gefährlicher, mit dem Auto durch die Stadt zu fahren oder als Fahrradfahrer am Verkehr teilzunehmen. Da wird man ja sowieso immer überfahren. Ja, klar, also das stimmt ja auch, aber trotzdem, also ich im Flugzeug
also
bin.
Das stimmt aber natürlich. Also wenn jetzt von Nahtoderfahrung, wenn ich jetzt mal, dann ist es, Fahrradfahren ist schon viel dabei, weil du musst immer sehr aufpassen, gerade wenn du über eine Kreuzung fährst oder so, dass dich ein Autofahrer halt nicht übersieht. Und da bin ich schon öfter dann in die Vollbremsung gegangen, obwohl ich halt Vorfahrt hatte, was dir mit dem Auto nicht passiert. Und wenn du dann halt erwischt wirst, dann kann es auch da mal schnell vorbei sein.
Ja, auf jeden Fall. Aber das fühlt sich ja nicht so an. Also
nee, es fühlt sich nicht so an, aber das sind halt die Momente, wo es dann wahrscheinlich passiert. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt.
Ja, auf jeden Fall, klar. Also wahrscheinlich ist jede Leiter gefährlicher als ein Bungee-Sprung oder sowas, aber trotzdem würde ich da immer wieder drauf klettern, ne? Also ist so. Also ja, das wäre auf jeden Fall bei mir erstmal unter den Top-Momenten, wo es gefährlich war in meinem Leben. Wahrscheinlich sagen jetzt alle so, oh Gott, ist ja überhaupt nicht schlimm oder so. Ich bin schon mal, weiß ich nicht, sonst was gemacht. Aber ja,
weiß ich nicht, besoffen rückwärts auf dem BMX-Rad durch einen brennenden Reifen gesprungen mit Augen zu. Über ein Heilbecken habe ich mal gemacht. Und der ist einfach nur falsch gesprungen. Okay. Pixar didn't happen, würde ich so sagen. Okay, David, jetzt sag mal du ein Beispiel. Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, es gibt, ich habe sowas nicht. Also ich kann mal sagen, so als Sportart würde ich sagen, ist zum Beispiel Wakeboard fahren, was ich mal gemacht habe, ist auch eine recht gefährliche Sportart. Also da passiert es regelmäßig, dass sich Leute da überschätzen oder ihr Können halt zu hoch sehen und dann, wenn es halt ein bisschen stürmisch ist, dann nie wieder an Land kommen.
Ja, also ja.
Du bist dann ja an diesem Kite, bist du ja fest dran verbunden.
Moment, meinst du jetzt Wakeboarden oder Kiting?
Kitesurfen. Kitesurfen. Habe ich Wakeboard gesagt?
Ja, da habe ich ja, eben schon sorry. So gedacht, okay, ist sicherlich gefährlich, aber
Wakeboard
naja.
Kann auch gefährlich, aber sorry, dann geht es um Kitesurfen.
Ja,
und
okay.
Weil da bist du ja fest mit dem Kite verbunden. Und du hast zwar so eine Notschlaufe, die du ziehen kannst, dass du dich von dem Drachen, von dem Kite halt löst. Aber wenn du das halt nicht schaffst und der Wind dich erstmal mitnimmt und dich dann irgendwie da durchs Meer schleudert, hast du nicht mehr so viel Power, dann was zu machen. Solltest du dann, also du, wo wir dann kiten waren, war auch dann eher so an einer Sandbank. Und wenn du dann in der Theorie von so einer Windböe erstmal hochgeschleudert wirst und dann 10 Meter wieder nach unten fällst, dann ist auch schnell vorbei. Du landest dann nicht einfach so in dem netten warmen Wasser, sondern landest dann schön auf der Sandbank.
Ja, auf jeden Fall.
Hat mega Spaß gemacht. Ich habe es dann nur eher nicht weitergemacht, einfach weil das Geraffel drumherum auch ziemlich viel ist, so ein Kite sich zu besorgen und auf das richtige Wetter zu warten, und da bin ich irgendwie nicht der Typ für.
Also ich glaube, Kitesurfen ist auch so, immer wenn ich es irgendwo gesehen habe oder Leute davon erzählt haben, habe ich jedes Mal gedacht, ey, ich stelle es mir richtig cool vor, aber ich habe immer gedacht, dass es so mega schwierig ist. Also ich glaube, ich hatte immer mal Bock, das irgendwann mal zu machen, aber ich habe gedacht, okay, das kriege ich auf keinen Fall koordiniert, also den Drachen zu steuern und zu fahren gleichzeitig und Wasser und Wind und alles. Also ich habe mal Windsurfing gemacht, quasi auf dem See, nicht mal auf dem Meer, sondern einfach nur so auf dem See mit dem Surfbrett, mit einem Segel so ein bisschen rumgefahren. Und das war schon so ein bisschen, da muss man schon ein bisschen gucken, aber so Kitesurfen stelle ich mir super schwierig vor.
Also ja, es geht, du kannst halt, du hast halt immer so Notfallmechanismen, ne? Wenn der Drache dir jetzt gerade ein bisschen ausbricht, du weißt, okay, du lässt ihn dann los und dann geht er halt automatisch nach oben und dann ist der Druck nicht mehr da. Und du bist auch nicht fest an dem Board dran, sondern ja, wenn du schon mal ein bisschen Wakeboard gefahren bist oder so, dann kannst du das Board auch einigermaßen steuern. Und sag ich mal, wenn du jetzt wirklich Bock drauf hättest, dann würde ich mir irgendwo so einen Wochenkurs buchen und das dann durchziehen. Und dann kannst du danach auch schon einigermaßen kiten. Das geht auf jeden Fall.
Ja, okay.
Vielleicht. Aber das ist jetzt keine Sache, wo du sagst, okay, ich steige da jetzt ein und in 2 Stunden düse ich hier die Wellen hoch und runter, ne?
Ja, das glaube ich. Ja. Ja, okay. Ich glaube, vielleicht probiere ich das irgendwann nochmal aus. Vielleicht mache ich das nochmal irgendwann. Okay, also ansonsten, ich habe nämlich nochmal nachgedacht, welche Momente es noch gab, in denen ich dem Tod nah war. Und da gibt's noch eine, ich habe noch so eine Geschichte, ich weiß nicht, vielleicht ist es nichts, aber das ist jetzt so ein bisschen so Gruselgeschichte, also so Lagerfeuer, weißt du, so, ich halte mir jetzt so eine Taschenlampe ans Kinn und so mein Gesicht wird so von unten beleuchtet und dann sage ich so, also es geschah im Jahr 2011 oder so und dann erzählt man das so.
Ja, dann erzähl's doch mal so.
Ja, okay, also es geschah, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, deswegen ist das jetzt ein bisschen schwierig zu sagen. Aber ich schätze mal so, das ist so, okay, wie alt mag ich da gewesen sein? Ich sag jetzt einfach mal, ich war ungefähr 17 oder 18 und ich war im Dorf bei mir zu Hause unterwegs bei einem Kumpel abends. Ich weiß nicht, wir haben irgendwie einen Film geguckt oder so irgendwas gemacht. Und ich bin dann mit dem Fahrrad zurückgefahren zu mir nach Hause. Der Weg ist auch gar nicht so weit. Also das waren keine, weiß ich nicht, keine 10 Minuten mit dem Rad, eher so 5. Und ich bin mit dem Fahrrad losgefahren. Es war Mitternacht oder 1 Uhr, sag ich mal. Und bei uns auf dem Dorf, da ist halt einfach nichts. Da bist du quasi alleine. Da ist niemand. Und deswegen waren die schon komisch. Da kam mir ein Auto entgegen. Es war so ein T5 mit getönten Scheiben und ich konnte nicht so richtig reingucken. Und dann habe ich schon aufs Kennzeichen geguckt, weil bei uns auf dem Dorf, na, kennt man sich ja so ein bisschen, mal guck mal. Und es war auf jeden Fall ein auswärtiges Kennzeichen, das weiß ich noch. Ich kann nicht mehr sagen, woher, aber auf jeden Fall glaube ich, weiß nicht, ob überhaupt aus Niedersachsen, aber definitiv nicht aus, sag ich mal, Braunschweig oder unserem Kreis so drumrum, so kein gängiges Kennzeichen, sondern weiter weg. Und da habe ich mich schon noch gewundert, weil, ne, das ist ja schon auffällig. Und dann ist das Auto erst so an mir vorbei und dann bin ich halt geradelt und dann habe ich so gemerkt, wie der kurz nachdem er an mir vorbei war, gedreht ist und hinter mir hergefahren ist. So. Und ich bin halt weitergeradelt und die Straße vor mir, die war zu dem Zeitpunkt dann eine Baustelle. Das heißt, da war halt gesperrt und ich musste quasi an der Baustelle vorbei und dahinter dann rechts in meine Straße, wo auch mein Haus war. Und mit dem Fahrrad konnte ich einfach so rechts halb schräg über den Fußweg so drüber und da durch. Und ich habe halt quasi gespürt, wie derjenige an mir vorbeigefahren ist mit diesem T5. Mich irgendwie offensichtlich, er ist ganz langsam auch gefahren. Also so nicht einfach 50, wie man durch den Ort fährt oder nachts vielleicht sogar noch schneller, weil ja niemand da ist, sondern der ist so, weiß nicht, so 20, 30 km/h auf einer gut ausgebauten Straße so sich umguckend so da lang geschlichen. Und als ich ihn halt passiert habe, hat er kurz danach gedreht und ist mir halt hinterher gefahren. Und ich bin halt schon zügig so gefahren, weil ich wollte dann nach Hause, war halt, keine Ahnung, kalt oder weiß ich nicht. Ich hatte keine Lust, so durch die Gegend zu fahren. Ja,
aber wann hast du gemerkt, dass er umgedreht ist? Wann ist bei dir dann vielleicht die Panik so hochgekommen?
Ja, die Panik ist in dem Moment dann hochgekommen, als ich auf die Baustelle zugefahren bin, die am Ende der Stadt, die war, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 400-500 Meter vor mir, der gedreht ist und mir hinterher gefahren ist. Und er quasi nur noch auf die Baustelle zufahren konnte. Also da waren dann keine Möglichkeiten mehr für ihn, noch anders abzubiegen sozusagen. Und weil er halt so mitten auf der langen Straße gedreht hat. Also es war halt so ganz komisch. Und ist dann halt auf die, ich bin, hab das dann halt so gespürt und hatte dann halt so, weiß ich nicht, ja, so Schiss. Hab dann halt, bin dann relativ schnell mit dem Fahrrad gefahren. Hab dann, die glücklicherweise war dann halt diese Baustelle. Bin dann auf die, auf den Fußweg oder irgendwie so durch die Baustelle durch, konnte ich auf jeden Fall mit dem Rad. Und dann habe ich halt gemerkt oder gehört, wie der halt hinter mir hergefahren ist bis zur Baustelle, dann anhalten musste und dann ist er wieder gedreht oder irgendwie abgebogen woanders lang und konnte mir halt quasi nicht folgen. Und ich wäre dann halt in meine Straße rein und dann war ich quasi auch schon ruckzuck zu Hause. Aber das war auf jeden Fall so ein richtig, also das ist mir bis heute noch so im Gedächtnis, weil das war einfach ganz merkwürdig und ja, mega creepy. Also es könnte auch einfach sein, dass ich jemand war, der so quasi nach dem Weg gesucht hat und gedacht hat,
ey. Genau, es kann irgendwie sein, der, wenn er fremd war, dass er nicht wusste, wo er lang muss, aber was man sich dann in dem Moment mit seinem Kopf vorstellt, ist das eine ganz andere Nummer, ne?
Ja, und vielleicht war es so.
Dann lieber auf Nummer sicher gehen und mal schnell wegfahren.
Der hat vielleicht so gedacht, ey, zum Glück, da ist noch einer, ich frag den einfach. Ja, ne, so, wo ist denn hier die, weiß ich nicht, die Goethestraße, so, oder ich muss da und dahin, können Sie mir mal weiterhelfen, weil hier ist diese Baustelle, wie komme ich hier wieder raus, ne, zur Autobahn oder so. Und ja, für mich war es aber echt turbo creepy, weil der halt auch schon da so lang geschlichen ist mit seinem Auto, so ganz langsam. Und dann halt tatsächlich genau umgedreht ist und mir halt auch echt so straight hinterher gefahren ist. Und dann halt auch, also ich habe halt richtig gemerkt, weil ich mich auch umgeschaut habe, wie der halt beschleunigt hat, als er dann in meine Richtung gefahren ist. Er ist dann nicht mehr 20, 30 gefahren, sondern er ist dann halt 50 gefahren. Weil er musste halt so.
Ist halt die Frage so, was, ne, was dann deine Motivation ist, wenn du siehst, dass dieser Fahrradfahrer schon dich umguckt und dich halt sieht und dann schneller fährt, wenn du dann nach dem Weg fragst, dass du dir schon ein bisschen komisch vorkommst, weil irgendwie flieht ja da jemand vor dir.
Ja, also ich, ja, keine Ahnung. Also es ist ja immer so ein bisschen so komisch. Ja. Naja, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall einer der Momente, wo ich sage, hätte ich auf jeden Fall auch, hätte ich auch sterben können.
Hättest du auch am nächsten Tag im Wald aufwachen können und eine Niere ist weg.
Genau, oder ich hätte nach dem Weg gefragt worden werden können, sag ich mal.
Ja, oder wärst noch zu einer coolen Party eingeladen worden, wo die gerade hin wollten.
Ja.
Hättest die Party des Lebens gehabt. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Ne? You never know.
Aber ich glaube, du hast die beste Entscheidung getroffen.
Ja, also da auf jeden Fall, da kann ich mich noch ziemlich gut dran erinnern. An dem Abend oder auch so danach, da war ich auf jeden Fall so ziemlich, da dachte ich schon so, ey krass, was das wohl war. Aber wie das dann halt so ist, so im jugendlichen Leben oder im Heranwachsen, so am nächsten Tag oder so, dann hast du schon wieder irgendwas anderes oder denkst an irgendwas, ne, das ist auch schon wieder so irgendwie vergessen oder weg oder nicht mehr so Thema, wie das dann so ist. Aber halt jetzt so Jahre später denke ich da ab und zu nochmal dran.
Ja. Ja, als du das gesagt hast mit den Momenten, da ist mir, also, erstmal natürlich mein tragischer Skateboard-Unfall eingefallen. In den Momenten, als ich gestürzt bin, hätte alles passieren können.
Hätte alles passieren können.
Ich bin ja auch ohne Helm gefahren. In der Theorie hätte es schlimm passieren können. In der Praxis habe ich mir nur meine Hand für ein halbes Jahr zerstört. Ist auch okay. Dann ist mir auch eingefallen, irgendwann in der Kindheit, also ich weiß auch genau, wo es passiert, ich weiß nicht wann, warum, bin ich irgendwann mal als Kind zu schnell zwischen Autos auf die Straße und da musste ein Auto für mich bremsen. Und das habe ich immer noch in Erinnerung. Ich weiß jetzt nicht, wie knapp das war. Kann ich jetzt auch nicht einschätzen. Aber das für so einen Moment, ne, wenn der Autofahrer nicht aufgepasst hätte, ein Kind mal angefahren, das ist ja dann auch schnell dann vorbei.
Ja, auf jeden Fall. An genau so eine Situation kann ich mich in meiner Kindheit auch erinnern. Also noch ganz genau. Das wäre da, weil
ja, ich weiß ganz genau, wo das war. Also, und aber ich weiß halt nicht mehr, ob das Auto jetzt weit weg war oder also so weit kann ich mich dann nicht mehr erinnern. Aber sowas gab's mal.
Ja.
Das wäre so das Highlight bei mir mit dem Faststerben.
Ja, aber also ich meine, das also genau an sowas kann ich mich ja auch als Kind erinnern. Da weiß ich auch noch ganz genau, wie es war und ja, das stimmt. Auf jeden Fall würde ich sagen, ein paar creepy Geschichten. Ansonsten würde ich sagen, grundsätzlich ist jedes Mal oder jedes Mal, wo man irgendwie ziemlich besoffen nach Hause gegangen ist, eigentlich schon so, dass man sagen kann, es war schon relativ, als hätte es schief gehen können, sage ich mal.
Das stimmt, das habe ich mir auch irgendwann Jahre später mal gedacht, als ich irgendwann mal leicht angetrunken, habe ich eine Baustelle nicht gesehen und bin mit dem Fahrrad einfach in die Baustelle reingefahren, habe mich halt überschlagen mit dem Fahrrad. Und wenn es da Winter gewesen wäre, ich ohnmächtig gewesen wäre, wäre ich vielleicht erfroren oder keine Ahnung. Also ist wieder gut gelaufen, sag ich mal.
Ja, also ich kann mich auch noch erinnern an, also es hat jetzt nicht, das waren auf jeden Fall Freunde von dir und mir. Da waren wir zusammen auf einer Feier und wir mussten zurück in unser Dorf und die waren halt zu geizig für ein Taxi und damit war es irgendwie so gang und gäbe zwischendurch, ja, wir gehen. Oder ja. Zwischenzeitlich hatte der eine Typ auch immer das so ein Spleen, ja, wir können ja zurück joggen. Wir können ja einfach joggen. Dann läufst du so ein bisschen, schwitzt es aus und bist halt schneller zu Hause. So, wo ich schon mal gesagt habe, ey, wenn wir gehen, dann gemütlich, dann gar keinen Bock. Aber die haben auf jeden Fall damals, da haben wir in so einem Sportheim gefeiert. Und
ich weiß woher.
Ja, dann sind die zu Fuß durch die Feldwege gegangen, weil die gemeint haben, ey, das ist der kürzeste Weg, wenn wir jetzt hier durchgehen. Und da, wo wir früher gewohnt haben, ist auch die A2. Und irgendwann sind die halt an den Feldwegen auf die A2 gekommen. Und also ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber sie haben hinterher erzählt, dass sie da nachts da noch besoffen einfach über die A2 gegangen sind.
Nee, ich kenne aber die Version der Geschichte kenne ich auch, wo irgendwer meinte, dann wussten sie nicht, wo es lang geht und wussten halt nur, okay, wir müssen ja über die A2 oder drunter durch, dann sind sie einfach oben lang gegangen.
Ja, und das muss man sich halt einfach vorstellen. Komplett
bescheuert, ey. Ja.
Also, und halt alleine, wenn ich mir überlege, wie viele auch so, also auch diese ganzen Geschichten, die man früher gehört hat, als man noch zur Schule gegangen ist, von irgendwelchen Jugendlichen, die sich halt besoffen nachts irgendwie auf die Straße gelegt haben oder so. Die sind so zwischen zwei Dörfern irgendwie besoffen nach Hause gegangen und dann fanden sie es irgendwie witzig und haben sich auf die Straße gelegt, überfahren, tot. Also sowas. Also oder wie das, viele sich auch selber tot gefahren haben auf den Landstraßen. Ja. Weil irgendwer besoffen war oder so. Also ich glaube, sind so...
kenne ich jetzt persönlich keinen, aber das passiert ja öfter mal. Und auch das mit diesem, wenn Besoffene einfach irgendwann anfangen, sich auf die Straße zu legen, das gibt's ja schon öfter mal. Und da hat man dann hoffentlich Freunde dabei, die einen dann schnell da wieder wegziehen. Ja. Aber sonst kann es da auch kritisch werden.
Ja, auf jeden Fall. Okay, ich würde sagen, wir schließen das jetzt einfach mal, sonst wird es hier einfach noch makaberer. Wie kriegen wir jetzt hier noch einen guten Turn rein, David? Kommt jetzt der Abbinder erstmal?
Naja, die Story ist doch ganz klar. Das Leben ist wertvoll und wir müssen alle auf uns aufpassen. Und ein Fallschirmsprung ist trotzdem ziemlich sicher und wahrscheinlich sicher als jede Fahrt mit dem Auto, die ihr macht. Und genießt das Leben, macht das, worauf ihr Spaß habt und legt euch nicht besoffen auf eine Straße oder im Dunkeln irgendwie sowas zu machen. Passt auf euch auf, aber habt Spaß im Leben.
Ich glaube, das sind super gute Worte zum Schluss. Besser kann ich es nicht zusammenfassen. Da schließe ich mich einfach nur an.
Gut, dann sind wir durch. Leute, lasst die Haare wehen und nächste Episode reden wir vielleicht mal nicht über den Tod. Oder es wird so ein Running Gag für jede Folge.
Okay, in der nächsten Folge machen wir vielleicht ein bisschen die heitere Folge, würde ich sagen. Irgendwie sowas.
Achso, noch eine kurze Sache. Meme der Woche ist für mich auf jeden Fall Bernie Sanders, der auf dem Stuhl sitzt mit seinen Handschuhen an.
Ja, alle Welt will diese Handschuhe haben.
Ja, finde ich super. Bernie Sanders, der ein bisschen beleidigt, weil sie damals gesagt haben, er ist zu alt, um Präsident zu werden. Und jetzt kommt jemand da ins Amt, der genauso alt ist wie er oder ungefähr so alt ist wie er.
Ich glaube, er ist sogar noch älter.
Ja, das kann sein.
Ja, ich glaube damit, das ist auch ein schöner Gedanke. Also ich glaube, Donald Trump ist jetzt nicht mehr Präsident und
können wir alle froh sein.
Scheint jetzt da vielleicht ja hoffentlich alles ein bisschen zu verbessern. Und das passiert jetzt einfach auf der ganzen Welt, sage ich jetzt mal. Alles verbessert sich. So muss man es einfach mal sehen.
Genau. Danke, Merkel.
Danke, Merkel.